Preist den Herrn, liebe Geschwister.
Lasst bitte Platz nehmen. Ich bin dem Herrn dankbar für seine Gegenwart so weit in diesem Gottesdienst. Ich möchte nicht Versammlung machen, nur aus Form, weil wieder Sonntag ist und halb schlafend den Herrn verherrlichen, weil wir nichts Besseres zu tun haben am Sonntagmorgen. Aber ich bin dankbar, dass wir hier von ganzem Herzen sein dürfen. Und wenn wir von ganzem Herzen hier sind, ist der Herr hier. Und es ist mein Verlangen, zu dem, was wir bereits gehört haben, nur hinzuzufügen. Betet für die Botschaft heute Morgen. Ich konnte mich bis zuletzt nicht entscheiden, welche meiner beiden Botschaften, die mir beide auf dem Herzen brennen, ich predigen soll. Aber es ist besser, zwei Botschaften zu haben als keine. Ich glaube, dass der Herr etwas für uns hat heute Morgen. Predigt mit uns, seid dabei. Und ich glaube, wir haben eine Botschaft für unsere Zeit. Nicht wirklich etwas, das komplett neu ist. Und doch glaube ich, dass der Herr diese Wahrheiten an unserem Herzen beleben kann, neu beleben kann. Es ist wunderbar. Mein Thema ist ein Wort: Wiederherstellung. Ich möchte predigen über Wiederherstellung. Ich bin dankbar, dass Gott ein Gott ist, der Dinge nicht in einem Zustand lässt, wie sie nicht sein müssen. Das Wort Wiederherstellung bedeutet, etwas zurückzubringen in den originalen Zustand. Das ist, was Gott mit unserem Herzen gemacht hat bei der Erlösung. Und das ist, was Gott mit uns als Gemeinde tut, nach Jahren des Abfalls und der geistlichen Zerstörung. Und ich möchte beginnen und meinen Text nehmen aus Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Und bitte nehmt es mir nicht übel, lasst uns noch einmal aufstehen für das Lesen des Wortes Gottes. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Ich beginne mit Vers 20 und Vers 21 ist mein Text. Und den er senden wird, wie verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Hier heißt es, dass Jesus zum Himmel auffährt, bis zu Zeiten der Wiederherstellung. Lasst uns bitte Platz nehmen. Wir wissen, dass Jesus zum Himmel aufgefahren ist und er gesagt hat, ich komme wieder. Und ich möchte hier genauer spezifizieren, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass nach dem Sterben, vor allem nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, gab es eigentlich noch eine wunderbare Zeit für die Gemeinde und Gott hat hinzugetan. Und wir wissen die wunderbaren Begebenheiten der Apostelgeschichte. Aber wir wissen auch, dass es ein schlechtes Ende genommen hat. Wir wissen, dass Paulus in seiner Verzweiflung gesagt hat, dass nach meinem Abscheiden werden räuberische Wölfe kommen. Wir wissen, wie Paulus gesagt hat, haltet fest, weil wenn ich nicht mehr da bin, was wird passieren? Wir wissen, wie der Apostel Johannes in großer Sorge gestorben war, als der letzte der bestehenden Apostel. Wir wissen, wie er die Jünger ermahnt hat, haltet fest in der Liebe, liebt einander. Er hat gesagt, das Geheimnis ist schon am Wirken. Er hat seinen letzten Brief nach der Offenbarung geschrieben gegen die Geister des Abfalls und gegen die Sorge und die weltlichen Einflüsse, die reingekommen sind in die Gemeinde, weil es keine wirklichen Apostel mehr gibt. Wir halten unsere Stelle in Apostelgeschichte, aber ich gebe euch noch ein Beispiel über den Abfall aus Thessalonicher. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und hier spricht Paulus und wenn wir diese Verse lesen, spüren wir den Schwermut auf seinem Herzen. Er sagt, lasst euch, 2. Timotheus 2, Vers 3, von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung ist. Dann heißt es, ich habe euch gesagt, was passieren wird. Und Vers 7, ich spüre förmlich den Schmerz in Paulus' Worten. Wisst ihr, dass Paulus konnte nicht so predigen wie wir. Wir haben keine schwarze Zukunft, Geschwister. Wir können sagen, Geschwister, lass uns ein bisschen treu sein, Jesus kommt wieder. Aber Paulus hat gesagt, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart, den der Herr verzehren wird. Und dann spricht er wieder über das Ende. Durch den Hauch seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Wir wissen, dass der Hauch seines Mundes ist der Wind. Und wir als Bibelschüler wissen von dem geistlichen Wind und wann das Lösen des Windes geschieht, am Ende der Zeit. und danach heißt es bei seiner Wiederkunft. Ich bin dankbar, in der Zeit zu leben, wo Gott noch einmal seine Gemeinde wiederherstellt, wo noch einmal der Wind gelöst wird und wo wir deshalb wissen, dass der Herr bald wiederkommt. Zurück zu unserem Text. Da heißt es Zeiten der Wiederherstellung. Wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Wisst ihr, dass es zwei Dinge gibt, die gehen Hand in Hand. Und das ist Wiederherstellung und erfüllte Prophetie. Ich glaube, wir sollten niemals müde werden, die Botschaften über Prophetie zu hören, die wir hören. Weil das ist die Zeit der Wiederherstellung. Ich bin dankbar, dass Gott nicht nur gesprochen hat über die Zeit, wo Jesus geboren werden sollte. Und glaub mir, das war eine wunderbare Zeit. Aber es gibt mehr in der Prophetie, als nur die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Es gibt mehr, als er wird aus Nazareth kommen und sein Volk erlösen von ihren Sünden. Sondern Geschwister, was würden wir machen, wenn wir festhalten müssten? Und das ist alles Vergangenheit. Es gibt nichts Schwereres, als in früher leben zu müssen. Und soll ich euch was sagen? Die meisten Christen leben in früher. Die meisten Christen haben keinen Glauben und keine Hoffnung für Wiederherstellung. Erstens, weil sie selbst nicht wirklich wiederhergestellt sind. Aber Geschwister, ich möchte nur zu uns sagen, was würden wir machen, wenn wir nur wünschen müssten, bei den Jüngern zu sein und mit Jesus, wie er zu den 5000 gepredigt hat und vielleicht als Petrus den Lahmen geheilt hat. Aber wisst ihr, dass ein großer Teil der Bibel spricht darüber, dass nach einer langen Zeit von Abfall Gott seine Gemeinde wieder in den Ursprungszustand bringt. Genau. Geschwister, das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung und das stärkt meinen Glauben. Und ich möchte sagen, so schwer sollte es nicht zu glauben sein, weil wir bereits gesehen haben, wie Gott beginnt, wiederherzustellen. Wir haben Herrlichkeit gesehen, wir haben Einheit gesehen und wir haben die Gegenwart Gottes erlebt. Aber Geschwister, ich möchte euch ermutigen, Gott ist nicht fertig mit uns. Lasst uns nicht so leben. Wisst ihr, es ist gegen Gottes Natur, Sachen bei der Hälfte sein zu lassen. In Prediger sagt er schon besser, das Ende einer Sache als der Anfang. Und Geschwister, wenn ich höre, wie sogenannte Christen sagen, ich möchte einfach nur treu sein, bis Jesus kommt und uns paar zerstreute Schafe von all den Orten nach Hause holt, dann denke ich, mein Gott, wie blind muss man sein. Weil ich glaube, dass Gott das Ende der Gemeinde herrlicher machen wird. Und Geschwister, ich möchte eurem Glauben helfen heute Morgen und einen wunderbaren Vers lesen über den Tempel. Ich hoffe, ihr werdet durch diesen Vers alleine schon ein bisschen erbaut und ermutigt sein. Und ich weiß nicht genau, wo der Vers ist. Haggai, Kapitel 2, Vers 9. Haggai 2, Vers 9. Geschwister, hört her auf eine wunderbare Prophetie über das Ende einer Sache. Über Wiederherstellung am Ende. Ich möchte sagen, wir müssen diesen Vers nehmen als unsere Verheißung. Und die letzte Herrlichkeit dieses Hauses. Und wir sind Gemeinde Gottes und wissen, dass das nicht nur vom physischen Tempel spricht, weit in Israel und Palästina. Schaut, was dort geblieben ist, nur eine Klagemauer. Gott sei Dank, dass wir nicht eine Klagemauer-Religion haben, wo wir weinen und klagen müssen über die alten Zeiten. Aber Gott baut einen Tempel. Das heißt, ihr seid auferbaut als ein heiliger Tempel, die Gemeinde. Und hört her, was es über das Haus Gottes sagt. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Amen. Geschwister, und wenn wir lesen, wie die erste Herrlichkeit war, wenn wir darüber lesen, wie Gott seinen Segen hatte, wie sie gebetet haben und die Städte erbebt ist, dann sage ich, mein Gott, in welcher Zeit leben wir? Die letzte Herrlichkeit wird größer sein als die erste. Und dann sagt es, und ich werde an diesem Ort Frieden geben, spricht, hört, wer das sagt. Das sagt nicht irgendein Dahergelaufener. Das sagt nicht irgendein Manchmal sagt er das und das, spricht so und so. Wenn der und der sagt, das bedeutet nicht viel. Aber hier heißt es, spricht der Herr. Und Geschwister, deshalb möchte ich auf der Autorität des Wortes Gottes sagen, dass es völlig egal ist, in welchem Chaos und in welcher Spaltung die Welt und die sogenannte Christenheit versinkt. Gott hat verheißen. Und Geschwister, wir müssen zu den Menschen gehören, die nicht nur die Bibel trocken lesen, sondern die selbst ein Teil werden von der wunderbaren Prophetie. Wisst ihr, Gottes Gemeinde
ist ein wunderbarer Platz. Manche Menschen ärgern sich, dass wir über Erlösung viel sprechen, aber über Gemeinde. Ich möchte euch sagen, warum. Wenn man nicht in einer einigen, biblischen, herrlichen Gemeinde ist, gibt es da nichts, worüber man sich freuen kann. Aber Geschwister, dass Gott die Gemeinde wieder zurückbringt, ist unsere Erlösung. Und man kann das gar nicht wirklich trennen. Mir sagte einer, ich möchte über Jesus hören, über Erlösung, nicht über Gemeinde. Ich habe gedacht, oh, wie blind, ist dasselbe. Ist dasselbe. Und jetzt möchte ich euch einen Vers lesen, in welchem ich weiß, dass wir das alles kennen. Aber Geschwister, die Bibel bleibt und ist wunderbar. Epheser 5 spricht von dem Zustand der Gemeinde, wenn Gott sie abholt. Es sagt nicht, dass er kommt nach einer gefallenen Braut, die uneinig ist und die das Chaos ist, das die christliche Welt heute repräsentiert. Sondern hört her, was Gottes Wort sagt. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde, für die er sich hingegeben hat, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Und Vers 27 ist herrlich. Damit er sie sich selbst darstelle. Und im Urtext heißt dieses Wort, damit er sie sich vorbereite für den Tag, wo der Bräutigam die Braut abholt. Wisst ihr, dass wir haben heute eine andere Tradition von Hochzeiten. Aber früher, wenn eine Hochzeit im Jüdischen war, dann wusste die Braut nicht, wann sie abgeholt wird. Und sie hat sich vorbereitet. Und sie hat sich bereit gehalten. Und als der Bräutigam so weit war, manchmal hat das Tage gedauert, manchmal Wochen, ging er nach Hause und dann ging der Ruf, der Bräutigam kommt. Und dann ist die Braut ihm entgegengezogen. Und dieses Bild nimmt Paulus hier auf die Gemeinde und sagt, Gott bereitet sie sich vor. Ja. Macht sie herrlich. Arbeitet an ihr. Macht sie schöner. Mhm. Bis zu dem Tag, wo er kommt. Und hört mal her, wie die Gemeinde zu sein hat. Als eine Gemeinde erstens, die herrlich sei. Ich möchte sagen, wenn die Gemeinde nicht herrlich ist, ist es nicht die Gemeinde. Dann ist es Babylon. Aber die Gemeinde des Herrn ist erstens herrlich, dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wenn Menschen sagen, es gibt keine heilige Gemeinde, sage ich, sie haben die Bibel nicht gelesen. Denn Gott sagt, er hat eine heilige Gemeinde. Jede Gemeinde, wo Sünde Überhand nimmt, ist nicht die Gemeinde des Herrn, ist nicht die Braut. Denn hier sagt es, eine heilige, tadellos, ohne Flecken und Runzeln. Und dann sagt es, oder etwas Ähnliches. Nicht die kleinste Form von Unreinheit, Sünde, irgendetwas. Geschwister, willkommen in der herrlichen, perfekten Braut des Herrn. Ich bin dankbar, dass Gott seine Frau wiederherstellt. Und ich glaube, wir sollten niemals zufrieden sein mit weniger als das. Ich weiß, dass wir predigen nicht nur zu uns in diesem Raum, sondern zu vielen Menschen. Und ich möchte euch sagen, Gott ist mit nichts weniger zufrieden als mit einer heiligen, herrlichen, reinen Gemeinde. Nun, die Zeit des Evangeliums wird prophetisch gesehen. Und ich muss schnell gehen, glaubt mir, über Wiederherstellung könnte man 10 Stunden predigen. Und das ist keine Übertreibung. Die Bibel ist voll von Zeiten der Wiederherstellung. Und so gehe ich hier schnell über Dinge, die manche von uns vielleicht im Detail kennen, manche weniger. Aber die Zeit der Evangeliumstages wird in der Prophetie als ein Tag bezeichnet. Und dieser Tag begann, als Jesus auf die Erde kam. Es heißt, die Sonne wird aufgehen. Wir wissen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Und die Sonne war Jesus. Das Sonne des Evangeliums. Aber wisst ihr, dass diese Zeit, dieser Tag, einen anderen Verlauf hatte als der Tag der Natur? Okay, geh ganz schnell zu einem Vers in Amos Kapitel 8. Ich möchte alles, was ich sage, biblisch begründen. Und dann heißt es, und es soll geschehen an jenem Tag. Sprechend von dem Zeitalter des Evangeliums, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen. Geschwister, hier spricht es von einer dunklen Zeit. Wenn wir in das Mittelalter schauen, wird allgemein genannt als die dunkle Zeit. Und wir wissen, wie nachdem die ersten Apostel gestorben sind, nachdem der Abfall begann, von dem wir vorhin gelesen haben, eine Zeit kam, als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion machte. Kirchen waren voll. Zahlenmäßig sah es gut aus. Aber Gottes Gegenwart war nicht mehr in ihrer Mitte. Ich möchte sagen, Gott hat noch nie viel Wert auf Zahlen gelegt, auf volle Räume, sondern Gott hat viel Wert auf Heiligkeit gelegt. Ich habe lieber 10 Menschen in diesem Raum, aber eine heilige, reine Braut. Glaub mir, wir werden mehr Gottes Gegenwart haben als eine Megakirche mit 10.000 Leuten, wo ich der Erste sein würde, sagt, gehet aus von ihr, mein Volk. Nun, das dunkle Zeitalter, wo ein Papst sich auf einen Thron gesetzt hat, der eigentlich den Aposteln gehört hat. Wir wissen, wie der Abfall seinen Tiefpunkt hatte. Als scheinbar Reformatoren aufstanden, die manche guten Verlangen hatten, aber die Religion durch das Sprießen von Sekten aus dem Boden wie Pilze im Wald. Das Christentum in der protestantischen Zeit zu dem größten Desaster gemacht haben, das genau. Es gibt. Wo eine Gemeinde war und die nächste, wo nicht zwei eines Sinnes sein konnten. Und was der Hauptgrund war, dass es heute so viele Atheisten gibt. Ich sage, manche sogenannte Christen, ja, Atheisten, die müssen an Gott glauben. Ich sage, der größte Grund, dass Atheisten gibt, ist sogenanntes Christentum. Und so war es am Mittag dunkel. Und ich bin sehr schnell hier, ich weiß. Aber ich lese einen anderen Vers. Einen Vers, den wir kennen sollten. Zacharia 14, Vers 7. Geschwister, und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen. Geschwister, ich habe heute keinen Zweifel, dass Gott keines seiner Worte auf die Erde fallen lassen wird. Und dann heißt es, und es wird geschehen. Zur Abendzeit wird es Licht werden. Geschwister, am Abend, wo die natürliche Sonne untergeht, hat Gott in der Zeit des Evangeliums noch einmal die Sonne hell werden lassen. Noch einmal das Licht leuchten lassen. Und Geschwister, wir leben nicht mehr in Dunkelheit. Der Ruf aus Matthäus 25, dass der Bräutigam kommt, ist die Gemeinde Gottes in dieser letzten Zeit. Es heißt zwar, in dem um Mitternacht entstand ein Geschrei, ja, aber mit Mitternacht ist nicht gemeint 24 Uhr, sondern das ist die Nachtwache von 9 Uhr bis 12 Uhr. Der Abend, da wo eigentlich die Sonne untergeht, aber wo das Evangelium hell leuchtet. Und da ist unsere Botschaft an alle Welt. Wacht auf, der Bräutigam kommt. Und Geschwister, ich bin dankbar, dass ich heute, und ich sage das so von Herzen, dass ich nicht in der Gemeinde der schlafenden Jungfrauen bin. Gott sei Dank. Geschwister, es gibt so viele Gemeinden, wenn du geistlich die Ohren aufhörst, hörst du sie schnarchen. Prophetisch heißt es sogar, sie schlafen gern. Aber Geschwister, nicht alle haben diesem Ruf widerstrebt. Nicht alle haben das Licht gehasst, sondern es sind einige Jungfrauen aufgewacht, die haben gesagt, wir brauchen Öl. Gott bewahre, dass irgendeiner in unserer Mitte eine schlafende Jungfrau sei. Und Geschwister, ich möchte euch eins sagen, bald, bald kommt der Herr wieder. Und ich möchte heute ein Beispiel mit euch anschauen, ein Beispiel einer Zeit der Wiederherstellung in der Geschichte, nämlich Esra. Und ich habe vorhin gesagt über Prophetie. Wisst ihr, dass Prophetie nicht nur Worte sind von Jesaja und Jeremia, sondern auch die Begebenheiten des Alten Testaments sind Prophetie. Und wiederholen sich in dem Sinne. Ich gebe euch ein Beispiel. Gott sagte zu David, dein Sohn wird dir einen Tempel bauen. Das Ereignis, dass Salomo einen Tempel baute, war Prophetie darauf, wie Jesus einen Tempel bauen würde. So sind nicht nur die Worte der Propheten, ja, Jesaja bis Maleachi Prophetie, sondern auch die Begebenheiten. Und ich glaube, dass der Bau bzw. der Wiederaufbau, Wiederherstellung, eine direkte Prophetie ist auf die Zeit, wo Gott seine Endgemeinde wieder aufbaut. Und so gehen wir zu Esra. Und ich werde ihm einige Gedanken einfach aus Esra herausnehmen. Amen. Geschwister, wisst ihr, wie Wiederherstellung zur Zeit von Esra begann? Sehr wichtiges Verständnis. Es war nicht Esra, der eine gute Idee hatte. Es gibt viele Menschen, die sehen Missstände und sagen, wir müssen etwas bewegen. Wir brauchen Reformation. Das ist alleine zu wenig. Aber hört mal her. Und das ist, was uns Mut geben sollte und Kraft geben sollte. Im ersten Jahr, Esra 1, Vers 1, des Kyros, des Königs von Persien. Und dann kommt ein Einschub. Und Geschwister, dieser Einschub war die Existenzberechtigung der Wiederherstellung von Esra. Damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das er durch den Mund Jeremias ergehen ließ. Erweckte der Geist des Herrn den Kyros, den König von Persien. Wisst ihr, dass wir existieren nur, damit das Wort des Herrn erfüllt würde? Oh Geschwister, das sollte uns Mut geben. Wir wollen nicht nur Änderung, weil wir müde sind von Chaos und Einigkeit und Heuchelei in der sogenannten Welt, aber Gott hat ein Wort. Gott hat Jeremia, Jesaja, Hesekiel, die Propheten über die Endzeit. Und damit das Wort des Herrn erfüllt würde, ist Wiederherstellung. Und in Esra, hier gibt es so viele Verse, ich muss schnell gehen. Esra 3, Vers 1, da lesen wir dann, wie es anfing. Als aber der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Wisst ihr, warum Gott nicht an viele Orte Wiederherstellung schicken kann? Weil sie nicht eins sind. Ich glaube, Gott würde allen helfen. Aber Leute sind zerstritten und zerzankt und allen voraus, die sogenannte christliche Welt. Und die Bedingung, dass Gott seine Gemeinde wiederherstellen kann, dass Gott den Tempel wiederherstellen kann, ist versammelt in Jerusalem. So Wiederherstellung hat einen Ort. Und sie waren wie ein Mann. Und dann lesen wir weiter, wie sie als erstes den Altar wiederhergestellt haben. Und, oh, eigentlich sollte ich alle Verse lesen, aber wir haben schon kurz vor 12. Geschwister, gehen wir weiter. Vers 11. Und sie stimmten einen Wechselgesang an, dankten dem Herrn und lobten ihn, der so gütig ist. Wo ist es, wo es heißt, dass sie den Grund legten? Das muss in diesem Abschnitt sein. Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Hauses des Herrn legten. Nur so viel. Eigentlich ganz einfach. Wenn man ein Haus baut, fängt man mit der Grundlage an. Ja. Prophetisch gesehen, geistlich gesehen, verstehen das die meisten Leute nicht. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Genau. Habt ihr euch gewundert, dass wir so viel über die Grundlage hören, wenn wir das Haus nicht mit dem Dach beginnen? Genau. Zu viele religiöse Menschen wollen beginnen Wiederherstellung am Dachstuhl. Ja. Aber nachdem alles niedergerissen ist durch Abfall, fängt Wiederherstellung am Grund an. Und deshalb sagt Jesaja 1, ich werde eure Richter wieder machen wie am Anfang. Und dann wird die Stadt, die zur Hure geworden ist, wieder die treue Stadt genannt werden. Wir hören viel über Apostel. Und ich bin mir bewusst, dass wir viel darüber hören. Und ich sag euch warum. Weil du kannst nicht Wiederherstellung haben ohne Grundsteine. Ohne Grundlage. Und eigentlich ist das der Grund, warum wir Glauben haben sollten, dass nachdem der Grund gelegt ist, auch der Endstein oder wie es heißt in Sacharja, der Schlussstein gesetzt wird. Wiederherstellung beginnt mit Wiederherstellung der Apostel. Und ich sage euch noch eine Eigenschaft, die immer kommt in Zeiten von Wiederherstellung. Nächstes Kapitel, wieder Vers 1. Und glaub mir, ich gehe nur in die Oberfläche, da ist viel mehr drin. Aber hört her, was in Zeiten der Wiederherstellung passiert. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung den Herrn ihren Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel. So, wenn Gott Wiederherstellung macht, ist eines der ersten Dinge, die auch passieren, Widersacher. Ihr solltet euch nicht wundern, wenn über die Prediger der Wahrheit, über die Apostel und Propheten des Herrn Widersacher sein werden. Geschwister, das war so zu Zeiten von Esra. Das war so zu Zeiten von Nehemia. Vielleicht lese ich euch noch ein Beispiel. Nehemia und Esra waren Zeitgenossen. Und genauso, ich habe den Vers heute Morgen gelb markiert, weil das genau unsere Zeit ist. Wiederherstellung ist Nehemia 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Amoriter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung, mein Titel ist Wiederherstellung, und hört her, als sie hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und die Lücken sich zu schließen begannen, wurden sie sehr zornig. Manchmal sprichst du mit Menschen, die sich neu bekehren, voll Eifer und Feuer sind, und dann wundern sie sich, dass Leute zornig sind, wenn sie ein Teil der Wiederherstellung werden. Genau. Man kann überall sein, aber nicht Gemeinde Gottes. Ja. Wiederherstellung. Ja. Nun, das war prophetisch so und das wird in unserer Zeit nicht anders sein. Ja. Geschwister, dass Sanballat zornig ist, sollte uns Freude geben. Ja. Freudengeschrei wie damals, als sie den Grundstein bauten, weil das zeigt, dass wir irgendwas richtig machen mit der Hilfe des Herrn. Wehe dir, wenn alle deine Freunde sein wollen. Wehe dir, wenn Babylon mit dir bauen will. Nicht alle wollten mit Nehemia bauen, weil er zu heilig, zu eifrig, zu feurig war für Sanballat und Tobia. Das ist die Zeit, in der wir leben. Wir könnten weitergehen in Esra. Einige Kapitel weiter spricht es darüber, wie sie ihre Familien in Ordnung gebracht haben. Wie sie die Mischehen beseitigt haben. Wisst ihr, dass Wiederherstellung nur möglich ist mit Wiederherstellung in der Familie?
Amen.
Oh, ich weiß, es ist nur ein Punkt an der Seite, aber ein sehr wichtiger Punkt. Es bringt nichts, als Gemeinde zu versuchen, wenn wir als Familie nicht machen. Zuerst muss das Feuer auf deinen Familienaltar fallen, bevor es auf unseren Gemeindealtar fallen kann. Esra hat wiederhergestellt, die Väter an ihren Platz, die Mütter an ihren Platz, die Kinder an ihren Platz. Wir brauchen Familien, die ein Vorbild sind. Das ist Zeit der Wiederherstellung. Und Geschwister, es gibt viel, viel, viel mehr, aber ich lese euch noch einen Vers, wunderbaren Vers wiederum. Gott helfe unserem Glauben, Gott helfe unserem Leben. Ich möchte am Ende noch ein bisschen praktisch sein. Aber vielleicht noch ein letzter Vers, bevor wir zum Ende kommen, wo ich praktisch darüber spreche, was Wiederherstellung bei uns fordert. Aber, Jesaja 28.
Amen.
Entschuldigung. Jesaja 28 ist auch sehr gut, aber ich weiß, dass wir wenig Zeit haben. Wir gehen zu Jeremia Kapitel 30. Jeremia 30, so Vers 18, spricht der Herr. Geschwister, hört auf diese Worte.
Ja, genau.
Dieser Abschnitt ist über unsere Zeit. So spricht der Herr, siehe, ich werde das Geschick der Zelte Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen. Und die Stadt, ich möchte sagen, welche Stadt? Das ist nicht die Stadt Palästina, das ist nicht irgendetwas, sondern es ist die Stadt, von der wir in Hebräer 12 lesen. Ihr seid gekommen zu der Stadt Gottes, der Gemeinde der Erstgeborenen. Hier heißt es, diese Stadt soll wieder auf ihrem Hügel aufgebaut werden. Wieder erbaut ist Wiederherstellung. Und der Palast wie üblich bewohnt werden und Loblieder und Freudengesänge. Ja. Wisst ihr, ich bin dankbar, dass wir nicht mehr an dem Ort sind von Klagelieder.
Ja.
Ich habe die Nase voll von Klagelieder. Wiederherstellung ist die Zeit der Freudenlieder. Oh, Geschwister, ich habe keine Lust in einer Gemeinde sein, wo wir jammern und heulen und uns gegenseitig unser Kleid klagen. Das ist nicht Wiederherstellung.
Amen.
Ich möchte sagen, wenn du an einem Ort von Klagelieder bist, bist du am falschen Ort. Gott hat so viel für uns getan. Geschwister, haben wir nicht Grund, uns zu freuen? Das heißt, wenn der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, wir sind ein paar Gefangene hier, die befreit wurden, da heißt es, da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Muss bei diesem Text bleiben. Es gibt zu viele Verse, die wunderbar sind. Und Loblieder und Freudengesänge sollen von ihnen ausgehen und ich werde sie mehren und nicht mindern. Und ich werde sie herrlich machen und sie sollen nicht unbedeutend sein. Oder im Urtext heißt es, sie sollen nicht wenige sein. Und ihre Söhne werden sein wie früher. Gott stelle uns Brüder wieder her, wie die Söhne der Morgenzeit. Paulus, Timotheus, ein junger Mann voll von Feuer. Wir brauchen Timotheus heute. Und Gott hat verheißen, ich werde ihre Söhne machen wie früher. Und ihre Gemeinde wird vor meinem Angesicht feststehen. Warum steht die Gemeinde fest? Weil sie eine Grundlage hat. Wir sind nicht auf Sand gebaut, sondern es heißt, die Stadt Gottes ist erbaut mit Steinen. Wir wissen, wovon es spricht. Feststehen. Und ich will ihre Bedränger heimsuchen. Vers 21. Und ihr Fürst. Und im Urtext heißt es, ihre Fürsten. Nicht nur Jesus ist unser Fürst, aber Gott hat wiederhergestellt Fürsten, Apostel. Werden aus ihnen stammen und ihre Herrscher aus ihrer Mitte hervorgehen. Entschuldigung, denn ich will herzutreten. Und im Urtext heißt es, und sie werden mir nahen. Geschwister, die Gemeinde ist der Ort, wo wir Gott nahen können. Wie Mose auf dem Berg, so ist die Gemeinde in unserer Zeit. Eine Gemeinde, wo Gott nicht ist, ist eine Schande für den Namen Christentum. Gott bewahre uns, vor einem Namen Christen zu nennen. Und wir bringen nicht Menschen in Kontakt mit Gott. Ich lese weiter, und den will ich herzutreten lassen, und er wird mir nahen. Denn wer ist es, der sein Herz hingibt, um mir zu nahen? Und ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein. Hört mal auf Vers 23, wie das beginnt. Siehe, ein Sturmwind, das Lösen der Winde, ist die Bedingung, die Grundvoraussetzung, dass Gott diese Prophetie erfüllt. Und am Ende von Vers 24 heißt es, die Zornglut des Herrn wird nicht nachlassen, bis er die Gedanken seines Herzens ausgeführt hat und zustande gebracht hat. Und hört her, was es am Ende heißt. Am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Geschwister, wir leben am Ende der Tage.
wo wir verstehen.
Wo uns die Augen offen sind über Prophetie. Und Geschwister, ich möchte jetzt hier praktisch werden. Wenn Wiederherstellung nur ein Kopfverständnis ist, ist es nicht Wiederherstellung. Dieses Verständnis Wiederherstellung im Kopf muss praktisch sein. Und wir wissen, dass wir heute noch nicht da sind, wo Gott uns haben möchte. Und um sich wiederherstellen zu lassen, musst du bereit sein, dich zu verändern. Wisst ihr, wo Wiederherstellung oft scheitert? Menschen sind festgefahren. Immer wie ein Attraktor in die gleichen Dreckspuren. Man lenkt wieder zurück in die Spuren. Wisst ihr, dass die Wiederherstellung bringt Licht zu vielen? Oh, und Geschwister, zuerst sehen Menschen Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, Segen. Aber wenn es daran kommt, sich zu verändern, Denkweisen zu verändern, lange Gewohnheiten und Traditionen zu verändern, die nicht reinpassen in Wiederherstellung auf den schmalen Weg, da kommen Menschen in ein Tal der Entscheidung, wo sich alles entscheidet, ob sie erlöst bleiben oder ob sie alles verlieren bis zu diesem Tag. Wisst ihr, dass Wiederherstellung bedeutet? Zurück zum Anfang. Und damit meine ich nicht, dass wir zurückgehen zu Menno Simons, obwohl er ein guter Mann Gottes war. Einer unserer geistlichen Väter, John Wesley. Wir wollen nicht nur zurück zu John Wesley. Wir wollen nicht nur zurück zu anderen Reformatoren, Savonarola und Leute, die wunderbar waren. Aber Wiederherstellung heißt zurück zum Anfang. Und ich möchte euch etwas sagen, das Jesus gesagt hat. Die Juden wollten auch Wiederherstellung, aber zurück zu Mose. Und sie haben gesagt, hat nicht Mose gesagt? Und dann hat Jesus ihnen eins gesagt, von Anfang an war es nicht so. Eigentlich könnte man diese Botschaft auch nennen, von Anfang an war es nicht so.
Ja.
Wisst ihr, dass wir haben Denkmuster, wir haben Taten, wir haben Gewohnheiten. Genau. Wir denken, das ist der Ursprung und da müssen wir zurück. Und wir brauchen die Apostel, die uns sagen, von Anfang an war es nicht so. Wiederherstellung ist zurück ganz zum Anfang. Geschwister, Gott helfe uns, dass wir an diesem entscheidenden Punkt nicht auf gefährliches Eis kommen, weil wir nicht mit dem Licht wandeln. Ich habe sehr viel gesehen. Menschen, die eine Erfahrung mit Gott hatten. Glaub mir, das ist ernst. Menschen, die eine Erfahrung mit Gott hatten, die ein heiliges Leben hatten, aber Gott wollte sie weiterführen. Gott wollte sie wiederherstellen. Und sie waren zu festgefahren, um sich zu ändern. Mein letzter Vers ist Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Und Geschwister, ich möchte, dass wir darüber nachdenken, indem wir auseinandergehen. Denn genauso sehr, wie wir uns freuen über die Prophetie, und wir sollten uns freuen, genauso sehr sollten wir Furcht und Zittern haben, dass wir Wiederherstellungsmaterial sind, nämlich Bausteine, mit denen Gott die Gemeinde bauen kann. Als Nehemia gebaut hat, waren viele Steine, die waren unbrauchbar. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben große Karren gemacht und Schutt weggefahren. Und glaubt mir, ich könnte noch einen ganzen Teil 2 predigen über Schutt wegfahren. Viele Leute sind geistlich gesehen Schutt. Und mit Schutt kann man nicht den Tempel bauen. Aber Schutt kann Stein werden. Viele verstehen nicht, wovon ich rede. Aber sobald wir Amen sagen, Aufmessen nennen wir das, kannst du als Schutt alles beiseite lassen. Wieder werden wir am Anfang und ein guter, brauchbarer Stein sein, den Gott gebrauchen kann. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir predigen Erneuerung oder im Sinne meiner Botschaft Wiederherstellung der Gesinnung.
Genau.
Wisst ihr, dass Gemeinde Gottes beginnt in der Gesinnung. Und mein Gebet ist, dass wir wiederhergestellte Gesinnungen haben, sodass wir einen wiederhergestellten Tempel haben. Geschwister, möge Gott euch segnen. Ich bin so dankbar für die wunderbare Zeit, in der wir leben. Ich liebe euch sehr, Geschwister. Die von euch, die vielleicht heute das erste Mal hier sind, möge Gott mit euch sein. Möge Gott alle von uns segnen. Helfen, dass wir wirklich Wiederherstellung sind. Auch die Geschwister, die zuhören. Ich weiß, heute können nicht alle da sein. Möge Gott euch alle reichlich segnen. Wir alle bauen den Tempel. Und in Esra heißt es, sie bauten mit Eifer. Das müssen wir auch tun. Gott segne euch.